Ja, ich habe gestaunt, dass ihr euch so für Malachi interessiert, aber ich glaube, das kommt einfach in eurer Predigtreihe dran. Und eigentlich müsstet ihr jetzt schon Experten sein, denn ich bin der Letzte in der Reihe und dann habt ihr es geschafft. Genau. Genau, ich habe die Verse in Kapitel 3, die Verse 13 bis 24 bekommen. Genau, und würde. Geht nicht? Geht, okay, super. Herzlichen Dank. Es ist gut, wenn man jemanden hat, der das versteht mit Computern. Genau, dann möchte ich euch nochmal bitten, dass wir aufstehen und das den Text gemeinsam lesen, so wie das in Asien häufig gemacht wird. In China war das immer so in der Gemeinde. Ja, wir lesen gemeinsam Gottes Wort. Ihr Israeliten, redet überheblich und anmaßend über mich, den Herrn. Doch ihr fragt, wieso, was sagen wir denn über dich? Nun, ihr behauptet, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir schon davon, wenn wir uns nach seinen Weisungen richten und ihm zeigen, dass wir unsere Taten bereuen? Wie gut haben es dagegen die Menschen, die ohne Gott leben? Sie tun Böses und haben auch noch Erfolg damit. Ja, sie kommen ungestraft davon, obwohl sie Gott frech die Stirn bieten. Dann aber redeten diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten. Und der Herr hörte ihnen genau zu. In einem Buch ließ er die Namen aller aufschreiben, die ihn achten und seinen Namen die Ehre halten. So sollten sie immer in Erinnerung bleiben. Der Herr, der allmächtige Gott, sagt, an dem Tag, an dem ich mein Urteil spreche, werden diese Menschen in besonderer Weise mein Eigentum sein. Ich will sie verschonen, so wie ein Vater seinen Sohn verschont, der ihm gehorcht. Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Ja, es kommt der Tag, an dem mein Zorn wie ein Feuer im Ofen sein wird und alle wie Stroh verbrennt, die sich frech gegen mich auflehnen. Nichts, kein einziger Halm bleibt dann mehr von ihnen übrig. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, wird an jenem Tag die Rettung kommen. So wie am Morgen die Sonne aufgeht, sie wird euch Heilung bringen und ihr werdet vor Freude springen wie Kälber, die aus dem Stall hinaus auf die Weide dürfen. An dem Tag, an dem ich mein Urteil vollstrecke, werdet ihr die Gottlosen zertreten wie Staub unter euren Füßen. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Denkt immer an das Gesetz meines Dieners Mose. Richtet euch nach den Weisungen und Ordnungen, die ich am Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab. Ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ihr euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Genau, das ist aus der Hoffnung für alle entnommen. Ja, im letzten Kapitel des letzten Buches der hebräischen Bibel und in der letzten Predigt eurer Predigtreihe geht es darum, was kommen wird. Gott redet durch seinen Propheten Malachi. Mein Bote bedeutet der Name, das habt ihr sicher schon gehört. Und da ist Nomen, est Omen. Name ist Programm, Beruf und Berufung. und alles andere nicht wichtig vergessen. Wir haben keine Eckdaten aus dem Leben von Maleachi. Gottes Bote. Vers 19. Einmal kommt ein Tag, der wird sein wie Feuer. Einmal kommt ein Tag, der wird sein wie Feuer. Der Hebräerbrief in Kapitel 9, Vers 27 drückt das so aus. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Feuer. Ein verzehrendes Feuer für die einen, ein wärmendes Feuer für die anderen. Die Sonne der Gerechtigkeit. Sie lässt Heil und Heilung aufstrahlen für die, die Gott lieben. Es wird ein Tag sein, an dem sich endlich alle unsere Hoffnungen erfüllen. Unser Gebet, dein Reich komme, wird wahr. Ein Tag, auf den wir uns freuen können. Vers 20. Ihr sollt herausgehen und springen wie Mastkälber, die im Frühling zum ersten Mal auf die saftige Weide gelassen werden. Sie springen, rennen und freuen sich unbändig. Dazu hatte ich auch ein kleines Video mitgebracht. Ja. Geht nicht, oder? Geht nicht. Nicht schlimm. Okay. Also, ich kann mich erinnern, mein Vater hat erzählt, als er als Kind in Ostpreußen im Krieg dann auf dem Bauernhof seiner Großeltern aufgewachsen ist, da durfte er die Kühe immer auf die Weide führen. Und nach dem Winter war das dann wirklich so, diese schweren, dicken Kühe, die sind auf allen ihren Vieren hochgesprungen. Überwältigt davon, dass es wirklich frisches Gras gibt. Grün, weich, saftig, einfach lecker. Ich besitze keine Kühe, aber ich weiß, wie sich meine Hühner freuen, wenn ich ihnen im Winter so frischen Salat hinstreue. Oder meine Schafe, die können auch auf allen Vieren hochspringen. Zuvor hatten die Kühe nur stinkende, vergorene Silage gefressen. Ich habe mal ein Silageprojekt in China gehabt, in den Bergen. Genau, hatte ich auch nicht im Medizinstudium studiert, aber wir hatten mit einem Ziegenprojekt begonnen in den Bergen und im Winter war es so trocken, dass alles verbrannt war, es nichts mehr zu fressen gab. Und dann war die Idee, im Sommer die Blätter und Stängel vom Mais in die Erde zu stecken und luftdicht abzuschließen, dass die dann vergären und man Futter für die Schafe hat in der Trockenzeit. Genau, das hat so einen sauren Geruch. Sicher nicht das Beste, aber wenn es sonst nichts zu essen gibt. Genau, zuvor hatten die Kühe nur stinkende, vergorene Silage gefressen. Wenn Gott seinen Tag anbrechen lässt, dann geht das Leben erst richtig los. Das ist ein Bild für die große Verwandlung, die kommen wird, die Verwandlung, der wir entgegengehen. Wenn die neue Welt Gottes anbricht, dann werden wir erkennen, alles, was wir hier und jetzt haben, ist nicht mehr als Silage im Vergleich zu dem, was Gott für uns bereithält. Und das kündigt der Bote Gottes, Maleachi, an. Gott macht gar kein Geheimnis daraus, was sein Plan ist, was mal kommen wird. Und es geht ihm auch nicht um ein Geschenk, das man erst aufmacht, wenn die Zeit da ist, sondern er will uns da nicht irgendwie später mal damit überraschen, sondern er will uns damit anlocken. Und deshalb beschreibt er schon, wie das aussehen wird, wenn die Sonne der Gerechtigkeit aufstrahlt. Sehnst du dich nach diesem Eingreifen Gottes in die Geschichte? Erwartest du seine Aktion? Freust du dich auf die Art von Gemeinschaft und Gegenwart, die wir mal mit Gott haben werden? Oder hast du vielleicht schon resigniert? Glauben wir noch, dass uns von Gott einmal eine ganz große Zukunft geschenkt wird? Genau das war zur Zeit Maleachis das Problem, die große Lähmung des Volkes Gottes. Zu lange hatten sie schon auf Gottes Eingreifen gewartet. Sie hatten dabei den Glauben verloren. Über was bist du enttäuscht? Was hat sich noch nicht erfüllt, worauf du wartest? Seit dem Ukraine-Krieg beten wir in der Gemeinde jeden Abend eine halbe Stunde. Und der Krieg geht immer noch weiter, über 2 Jahre. Sie hatten den Glauben verloren. Was sie aber erlebten, war, dass es den Gottlosen gut ging und ihnen nicht. Enttäuschung hatte sich auf ihren Glauben gelegt wie Mehltau auf die Gurkenblätter im Spätherbst. Und dann stirbt die Pflanze und die Gurken auch, wie ein Gift, das lähmt. Vers 14, 15. Und so redeten sie miteinander. Glauben lohnt sich doch nicht. Die Gottlosen gedeihen. Wer lästert, kommt einfach so davon. Die Welt ist ungerecht. Und Gott scheint das nicht zu kümmern. Doch, sagt Maleachi, es kümmert ihn, es bekümmert ihn. Dass Menschen schlecht über Gott reden, kommt ja schon mal vor. Aber hier sind es die Frommen, die Gott beschimpfen. Vers 13, erst verteidigen sie sich noch. Was hast du denn, Gott? Was reden wir Schlechtes über dich? Gott kennt unsere Gedanken, er hört unser Herz, auch wenn wir es nicht aussprechen. Vers 14, was bringt der Glaube? Es bleibt ja doch alles beim Alten. Die Welt ist ungerecht. Was für einen Unterschied macht es, ob wir da sind? Wie würde Wendlingen oder Köngen ohne uns aussehen? Würde man es überhaupt merken, wenn die Gläubigen nicht mehr da wären? Trübe Gedanken. Solche Gedanken haben eine Ursache. Wir schauen uns um, wir vergleichen. Vergleichen ist zutiefst menschlich. Wie geht es uns? Wie geht es den anderen? In welchem Haus wohnen die? Welches Auto fährt der? Wo waren sie im Urlaub? Wer ist erfolgreich im Leben, wer nicht? Und dann drängt sich der Gedanke auf, die Leute, die ohne Gott leben, kommen auch ganz gut klar. Viele sogar besser als ich. Leute, die bewusst ohne Gott leben, denen geht es besser als uns. Die müssen sich dabei auch gar kein schlechtes Gewissen machen. Das ist nicht fair. Mein Sohn, als er klein war, hatte immer den Eindruck, die Schwester bekommt mehr als ihr. Und dann hat er mir gesagt, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Und dabei kann dann der Glauben eintrocknen, abhanden kommen. Gott tut es weh, wenn wir nicht mehr glauben. Nicht mehr glauben wollen, weil es zu mühsam ist, oder nicht mehr glauben können, weil uns Enttäuschungen lähmen. Oder weil wir verlernt haben zu glauben. Mangels Gelegenheiten? Nein, Gelegenheiten zum Glauben gibt es doch genug, oder? Wenn du dich umschaust, die Welt ist nicht so, wie wir sie uns wünschen. Es gibt Krieg und Krankheit, Armut und Ungerechtigkeit. Und gerade deshalb redet Gott von der Zukunft, von seiner Zukunft. Was ihr jetzt als Licht seht, das ist nur ein Strohfeuer in der Nacht. Was die Welt als Sieg und Erfolg preist, das ist nur Silage, Winterfutter. Der Tag, den Gott aufgehen lässt, wird nicht mehr enden. Die Sonne der Gerechtigkeit, das ist Christus, wird bleiben. dann wärmt uns ein Licht, das nicht mehr vergeht. Wenn Christus kommt, erfüllen sich unsere tiefsten Sehnsüchte. Es lohnt sich, an ihm festzuhalten. Denn die Namen derer, die nicht aufgeben, sind im Buch des Lebens dokumentiert. Nicht nur einfach so in Erinnerung behalten, sondern aufgeschrieben. Ich habe ein ganz schlechtes Namensgedächtnis und ich muss meinen Namen immer aufschreiben. Ich glaube, bei Gott ist es kein Gedächtnisproblem, sondern eine Ehre, die er uns zuspricht, dass er sagt, dass eure Namen in seinem Buch aufgeschrieben sind, dokumentiert, dass ihr dazugehört. Wir bekommen das, wonach wir uns alle tief im Herzen sehnen. Appreciation and belonging. Anerkennung und Zugehörigkeit. Das ist das, wonach junge Leute sich sehnen, aber ich glaube, das brauchen wir unser ganzes Leben lang durchgehend. Wir gehören dazu, denn wir gehören Gott. Du bist kein Outsider, kein Außenseiter, selbst wenn du in der Schule gehänselt wirst, vielleicht am Arbeitsplatz gemobbt oder die Nachbarn dich ein bisschen komisch finden, weil du immer in die Gemeinde einlädst oder von Jesus erzählst. Du bist wertgeschätzt, weil Christus für dich sein wertvolles Leben gegeben hat. Die Jüngeren von uns, die sehnen sich nach Likes für ihre Facebook- oder WhatsApp- oder Insta-Posts. Wie viele Likes habe ich da bekommen? Wir haben schon ein für alle Mal, denn ein dickeres Like-Herz als im Buch des Lebens zu stehen, gibt es nicht. Weder im Himmel noch auf der Erde. Aber wenn du außer diesem einen großen, dicken Like-Herz noch kleine Like-Herzen brauchst, dann höre, was Maleachi in Vers 22 sagt. Denkt immer an das Gesetz meines Dieners Mose. Richtet euch nach den Weisungen und Ordnungen, die ich ihm am Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab. Denn nach diesem großen Like wollen wir doch Gott die Treue halten. Und dann gibt es viele kleine Likes von ihm. Dann wird sein Volk tanzen und singen, jubeln und springen wie die Kälber auf der Weide. Denn wir leben von der Hoffnung auf Auferstehung. Von dort kommt unsere Hoffnung für das Jetzt. Und für uns sind die Kälber und Kühe auf der Weide vielleicht nicht das beste Bild, was die Freude ausdrückt. Von daher glaube ich, dass wir als Christen immer wieder neue Bilder schaffen müssen, so wie wir neue Lieder dichten und komponieren, die davon sprechen, was unsere Sehnsucht ist, die von dem großen Tag Gottes sprechen, von der Wandlung, auf die wir zugehen, von dem, was uns Mut macht, wenn wir denken, um uns herum ist es unfair, ungerecht. Lasst uns viel mehr von dem sprechen, wonach wir uns sehnen, von dem großen Tag Gottes, von der Sonne der Gerechtigkeit. Und das wirkt sich dann auf unsere Jetzt-Beziehungen aus. Vers 24. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Und ich denke, wo wir Eltern die Sehnsucht auf den Tag des Herrn, auf Heil und Heilung authentisch leben, da ist unsere Vorfreude ansteckend und verlockend auch für die nächste Generation, für unsere Kinder. Das wirkt sich dann heilsam auf Familien aus, wo es sichtbar ist, dass die Werte der Erwachsenen nicht nur im Materialismus wurzeln, sondern von Gottes Reich geprägt sind, von ewigen Werten. Da kann das Volk Gottes, alt und jung, gemeinsam singen und tanzen, jubeln und springen wie Kälber auf der Weide. Das ist Versöhnung. Ja, das verspricht uns Gott, damit wir uns nicht beirren lassen, wenn es den Gottlosen hier manchmal besser gehen zu scheint. Ruhm und Erfolg der Erde machen die Seele nicht satt. Lass dich nicht abspeisen mit Silage. Amen.